möchtest. Heiliger Geist, fließt du durch uns heute Morgen. Amen. Amen. Gut seht ihr aus. Sehr gut sogar. Ich möchte heute über den fünffältigen Dienst mit euch sprechen und wir können gleich in dieser Haltung bleiben, dieser Empfangshaltung. Und es ist erstaunlich, was Gott schon bisher gewirkt hat. Ihr werdet es verstehen, wenn ich zum Ende der Predigt hinkomme. Und der Untertitel von meiner Botschaft ist, warum ändert sich nichts? Warum ändert sich nichts? Und der fünffältige Dienst, der wird im Epheserbrief Kapitel 4 ab Vers 11 beschrieben und das ist unser heutiger Bibeltext zur Predigt und den möchte ich gemeinsam mit euch lesen. Und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, NGÜ, da ab Vers 11. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hatte die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Jesus Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und wir dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Soweit zum Text. Es gibt also diese fünf Aufgaben, fünf Berufungen oder auch vielleicht fünf Rollen, die dem Aufbau der Gemeinde dienen. Es sind tatsächliche Berufungen, die sich ganz deutlich im Lebenslauf einer Person zeigen. Was meine ich damit? Ich möchte es am Beispiel des Propheten kurz sagen. Es gibt das Amt des Propheten, wie es hier beschrieben wird. Der hört von Gott in eine Situation, in ein Land oder in eine Organisation hinein und er spricht prophetisch. Es ist ein deutliches Reden Gottes, oft in einem größeren Kontext. Wie ein Jeremia, wie ein Jesaja oder wie ein Nahum oder Obadja. Oder wie auch Johannes der Täufer, die Stimme in der Wüste. Es gibt aber auch für jeden Gläubigen die Fähigkeit, durch die Geistesgaben prophetisch zu hören und zu sprechen. Da gibt es Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit, prophetisches Reden, das ist meist persönlich für andere Menschen. Und der Unterschied davon ist, dass das eine wirklich so ein Amt, eine Rolle, eine Berufung ist und das andere ist etwas, was oft in einem kleineren Rahmen, wo der Geist Gottes wirkt. Interessant ist auch, dass diese fünf Ämter, glaube ich, von Gott wirklich so auf Personen gesetzt sind. Ich kannte zum Beispiel eine Person, die war Evangelist und hat Jesus verkündigt und ist dann leider vom Glauben weggekommen. Und es ist ganz interessant, die Person, die ist total erfolgreich jetzt im Verkauf, im Vertrieb tätig. Das heißt, er verkauft jetzt ein Produkt statt Jesus, aber die Berufung in dem Sinne ist deutlich sichtbar. Und so Dinge finde ich faszinierend, weil ich glaube, es ist wirklich so ein Amt, was von Gott auf das Leben eines Menschen gesetzt sind. Sind alle von uns im fünffältigen Dienst? Ich glaube nicht, aber ich glaube, wir alle haben Tendenzen des fünffältigen Dienstes in uns. Dazu kommen wir später noch. Interessant ist, wir hatten in den letzten drei Sonntagen einige dieser Berufungen hier im Quelltor erlebt. Erinnert ihr euch an David Rotärmel? Wo steht er im fünffältigen Dienst? Ein Evangelist par excellence, gell? Durch und durch, genau. Wir hatten auch die unterschiedliche Rückmeldungen, also grundsätzlich, dass der Gottesdienst gut war. Es war sehr lang, genau, was manchen auch aufgefallen ist natürlich. Andere wiederum, die saßen drin und sagen, oh, ich hätte noch länger zuhören können. Ist immer interessant, gell, wenn du so eine Gruppe fragst. Und er hat uns beschrieben, was Gemeinde, Ekklesia eigentlich wirklich bedeutet. Hier haben wir ihn nochmal. Ekklesia, dieses Wort aus dem Griechischen, die Herausgerufenen, die Versammlung. Und er hat uns dann erklärt, dass das uns eigentlich betrifft und dass Ekklesia kein Ort oder Gebäude ist, wie wir das so draus gemacht haben, so die lokale Kirchengemeinde, sondern es geht vielmehr um eine Gemeinschaft. Und er hat uns herausgefordert, als Versammlung in die Welt hineinzuleben. Also nicht, hey, lasst uns hier vor Ort versammeln und einsperren und wir erleben hier, sondern nee, ja, lasst uns zusammenkommen, aber dann in die Welt hinaus. Wir sind eine Versammlung mit einem Auftrag, in die Welt hinaus ruft. Und es gab dann noch einen sehr starken Altarruf für all denen, denen das Herz zu Steinern geworden war. Es war ein Gebetsaufruf, den Beton aus dem Herzen zu entfernen und wieder echte Ekklesia zu sein. Falls du nicht da warst, gibt es den Zusammenschnitt von ihm auch zu sehen. Dann hatten wir die Kerstin hier. Wo würdet ihr die Kerstin einsortieren im fünffältigen Dienst? Prophet, Prophet, Hirte, Lehrer. Ja, also tatsächlich, ich würde sagen, sie hat ein prophetisches und ein Hirtenamt, so eine Kombination. Und sie hat prophetisch zu uns durch die Geschichte von Mose in 2. Mose Kapitel 3 gesprochen. Und es war ganz interessant, wie Mose sich neugierig zeigte und auf das zuging, wo Gott war, sich reinigte, seine dreckigen Schuhe auszog. Und dann Mose unsicher war, er hatte eine Zwischenfrage und Gott gab ihm eine deutliche Antwort, ich werde dir beistehen. Mose fühlte sich zu gering. Ja, wer bin ich denn schon? Was soll ich dem Pharao sagen? Gott antwortete, ich bin der, der da ist. Mose zeigte dann Demut und nahm die Aufgabe an. Und du hast uns herausgefordert, wie reagieren wir, wenn Gott im Raum ist? Wie reagieren wir, wenn wir das Feuer Gottes auf einmal spüren? Lassen wir uns reinigen, ziehen wir die Schuhe aus. Du hast doch gesagt, Gesandt sein von Gott braucht andere Schuhe. Und viele von euch haben ihre Schuhe an dem Sonntag ausgezogen, tatsächlich. Vielleicht hast du auch schon, warst du da und es hat nochmal gearbeitet an dir oder vielleicht hast du das Video auch angeschaut von den beiden Gottesdiensten. Und wenn es noch gewirkt hat an dir oder wenn du auch heute merkst, boah, du hast so ein Bedürfnis, dich Gott gegenüber auszudrücken, wir haben gar kein Problem, wenn du aus dem Stuhl rausgehen möchtest und dich hinknien möchtest oder wenn jemand heute nochmal seine Schuhe präsentieren möchte, dann bring die gerne nach vorne. Genau. Letzte Woche hatten wir Michael bei uns. Wo würdet ihr ihn einsortieren? Apostel, Hirte, Lehrer. Also er ist tatsächlich ein Apostel. Und das Erstaunliche ist, der Apostel hat meistens von allen fünf Ämtern die Gaben drin, weil das so reinfärbt. Apostel ist meistens so ein Multitasker eigentlich im fünffältigen Amt, weil die starten oft was und dann kommen Leute dazu, dann müssen sie als Hirte für sie da sein, dann müssen sie sie lehren und dann auch darauf achten, dass sie sich nicht nur um sich selbst drehen, also rede da übers Evangelisieren. Michael hat uns deutlich aufgezeigt, in was für einer Zeit wir leben. Ein christliches Abendland, in dem ein postchristlicher Geist weht. Das fand ich sehr gut beschrieben, der dem babylonischen Machtstreben sehr stark entspricht. Und er hat dann etwas in uns gegründet, etwas etabliert. Wir dürfen Gott klagen, aber nicht nur klagen, sich im Jammern verlieren. Das hat seine Berechtigung. Aber dann sich wie ein Daniel zu verhalten, also nicht Daniel Pohl, sondern der Daniel aus der Bibel, der seine eigenen Werte als Gefangener im babylonischen Reich vertreten hat und er kam zu Stellung und Respekt. Michael hat uns an unsere christlichen Grundwerte erinnert und wie wichtig es ist, diese zu etablieren. Und ich war diese Woche in der Vorbereitung für heute und es war schon länger am Herzen, über den fünffältigen Dienst auch zu sprechen, aber vielleicht nicht so, okay, das ist der fünffältige Dienst und das sind sie und jetzt beschreibe ich die euch und super, schönen Sonntag noch, sondern ich wollte einen Kontext haben. Und ich war ganz überrascht, als ich dann letzte Woche festgestellt hatte, dass wir so viele verschiedene Berufungen aus dem fünffältigen Dienst an den letzten Sonntagen erlebt haben. Und für uns als Gemeindeleitung ist es auch sehr wichtig, dass in unserer Gemeinde alle fünf Ämter oder Rollen eigentlich vertreten sind. Und manche sind noch nicht vertreten oder manche sehr schwach. Und da ist unser Gebet, dass das noch mehr hervorkommt auch. Aber es ist auch gut, sich von außerhalb dann Personen, die dieses Amt haben, reinzuholen, die in der Gemeinde etwas bewegen. Heute bin ich's. Servus, der Christian, euer Hirte und Lehrer. Wozu dient der fünffältige Dienst? Wir haben schon gelesen, er dient zum Aufbau der Gemeinde. Diese Dienste sollen die christliche Gemeinschaft stärken, oft auch ordnen, aber auch weiterentwickeln, voranbringen. Und das ist genau unsere Absicht als Quelltor. Wir haben ja gesagt, Menschen sollen Gott erleben und Heimat finden. Also keine trockenen Worte, sondern wirklich lebendiger, erlebter Glaube. In unserer Gemeindevision heißt es zum Beispiel, wir sind am Puls der Zeit und finden Wege und Antworten aus Gottes Wort und durch das Wirken seines Heiligen Geistes in und durch uns. Wir glauben an die Kraft und Wunderwirkungen des Heiligen Geistes, sein Wirken in unseren Heilungsprozessen oder Jüngerschaftsprozessen und seine Frucht in unserem Leben. Als zweites sagt Paulus im Epheserbrief, es geht um die Zurüstung der Gläubigen. Wir sollen zugerüstet werden. Die Leiter sollen andere Christen befähigen, selbst ihren Glauben zu leben und aktiv mitzuarbeiten. Deswegen sagen wir ja auch, wir sind eine Gemeinde, eine Ekklesia, die von immer mehr mündigen Christen geprägt wird, die ihr Umfeld hoffnungsvoll verändern. Eins unserer wichtigsten Anliegen ist, dass ihr nicht kleine Christians oder Kerstins werdet, sondern dass ihr Marks werdet, die erkennen, wer sie sind in Christus und ihre Berufung erleben. Dass ihr Hannas werdet, die erkennen, wer sie sind in Christus und ihre Berufung leben. Und so weiter. Ich könnte jetzt jeden Namen von euch heute Morgen hier nennen. Wir haben das auch sehr bewusst in der Gemeindevision gesagt, als mündige Menschen, die ihre Gaben und ihren Platz in der Gemeinschaft gefunden haben, erreichen wir unser persönliches Umfeld und unsere Gesellschaft. In unserem sozialen Miteinander gibt es kein Ansehen der Person, jeder Mensch ist herzlich willkommen. Mann und Frau, Kind und Junggebliebene, Bayern und Nicht-Bayern. Als Königskind erleben wir Gottes Annahme und Liebe für uns und andere. Das Dritte, was ich sehr schön finde, was Paulus beschreibt, es soll uns zur Einheit im Glauben führen. Durch die unterschiedlichen Schwerpunkte dieser fünf Gaben soll die Gemeinde zu geistlicher Reife und Einheit gelangen. Und wenn du das Neue Testament liest und gerade die paulinischen Briefe, ein Großteil der Briefe handelt tatsächlich um Streitigkeiten der jungen Gemeinden, wie denn jetzt zu leben ist. Da geht es darum, essen wir Fleisch oder nicht, wie haben wir uns zu verhalten, wer hat jetzt das Heil beschnittene und unbeschnittene auch und wieso und warum. Und Paulus erklärt das alles. Er sagt, im alten Bund, da war es die Beschnittenheit am männlichen Körper, im neuen Bund ist, dass wir an unserem Herzen beschnitten werden. Und erklärt das alles auf und hilft. Und so genau ist es die Vielfalt der Gaben, die zu geistlicher Reife in uns führen soll. Und ich habe schon gesagt, deswegen ist es so wichtig, alle fünf Ämter auch in der Gemeinde oder Kirche zu haben. Zu guter Letzt geht es auch noch um den Ausgleich von Stärken, glaube ich, weil jeder Dienst bringt eine andere Perspektive ein. Jetzt möchte ich schon noch mal kurz so einen Fokus geben, auf die Personen. Der Apostel ist so ein Gründer. Der macht so die Gründung von Dingen, der macht so einen strategischen Aufbau, der etabliert christliche Grundwerte. Das ist, wenn du eine Gemeinde gründest, dann brauchst du einen Apostel dabei. Oder bei anderen Dingen, die sonst auch gegründet werden, sei es ein Dienst dergleichen. Und das ist so, was man im wirtschaftlichen Jargon würde man sagen, ja, so ein Entrepreneur, so ein Startup-Profi, ne? Genau. Das nächste ist der Prophet. Ein Prophet gibt geistliche Orientierung. Jeremia ist zum Beispiel, das ganze Buch Jeremia finde ich sehr herausfordernd. Boah, der musste echt durchhalten, weil Jeremia hat in einer Zeit gelebt, wo das Volk Israel sich ständig aufgelehnt hat. Und er hatte echt keinen schönen Job in dem Sinne. Jesaja, wenn du liest, gerade die letzten Kapitel, das klingt dann schon sehr, sehr schön, weil da sind so viele Verheißungen drin und so viel Ermutigung. Das ist stark. Und das ist so das Amt des Propheten, diese geistliche Orientierung. Wenn was nicht läuft, dass er korrigiert, dass er ermahnt und dass er aber auch ermutigt. Wie Michael letzten Sonntag gesagt hat, ein prophetisches Wort oder Prophetie, wenn die nicht ermutigend ist, dann ist sie wahrscheinlich nicht von Gott. Weil ein Prophet kommt nicht, um irgendwo den Hammer auf den Kopf zu hauen, sondern ein Prophet kommt und sagt, du schau mal, so ist gerade und wenn du es aber so machst, dann... Dann gibt es den Evangelisten, der hat das Herz Gottes für die noch nicht Gläubigen. Er wird uns immer wieder aufwecken, dass wir uns nicht um uns selbst drehen. Und es gab Jahrhunderte in unserer Kirchengeschichte, da haben wir uns eingesperrt, haben wir große Mauern um uns gemacht, weil wir gesagt haben, hier drin bleiben wir heilig. Und wir haben Jahrhunderte den Missionsbefehl ignoriert, geht hin in alle Welt und mache zu Nationen. Und das ist immer wieder ein wichtiger Punkt von dem, was wir selbst erleben, wo wir Fülle erleben, dass wir das nach außen weitergeben. Dann haben wir den Hirten. Der Hirte weidet die Schafe. Jesus als wunderschönstes Beispiel, Psalm 23 auch beschrieben oder Johannes 10. Die Hirten nähren mit Gottes Wort und dem Heiligen Geist. Sie betreuen Kranke und Leidende. Sie suchen das verlorene Schaf. Und dann gibt es noch den Lehrer. Der gibt Offenbarung aus Gottes Wort. Er erklärt die Werte Gottes. Er hilft dem Baby in Christus zur vollen Reife zu kommen. In unserer Gemeindevision, da heißt es auch, in allen Entscheidungen und Weichenstellen erkennen wir unsere Abhängigkeit von Gottes Wort und seinem Reden. Gottes Wort ist der Maßstab und der Lehrer hilft uns immer wieder an Gottes Wort dran zu bleiben. Ich glaube, wir brauchen den fünffältigen Dienst. Er ist absolut notwendig, damit sich was ändert in unserem Leben. Und es ist so schön, nicht aus eigener Kraft, sondern wir erleben Gott und wir reagieren drauf und wir leben, wie er in unserem Leben wirkt. Also jetzt zum zweiten Teil der Predigt. Warum ändert sich nichts? Hast du dich schon mal gefragt? In manchen Dingen, warum ändert sich da nichts? Ich bin doch Christ und jetzt hat Gott gesagt, er möchte mein Leben verändern, er möchte Gutes bewirken. Und wir leben manche Dinge, aber manchmal erleben wir auch nichts. Und ich fand es so stark, wie Gott den Anfang des Gottesdienstes gestaltet hat. Ich glaube, wir erleben manchmal nichts, weil Gott eine Reaktion von uns braucht. Im Christsein besteht die Gefahr, dass wir uns so passiv mittreiben lassen. Und es kommt eigentlich aus dem ganzen Gnadenkonzept, was Luther gebracht hat. Nicht durch Werke werden wir erlöst, sondern aus Gnade sind wir erlöst. Und dazu 1000% Ja und Amen, bin ich voll bei euch. Und wenn wir aber diese Gnade erleben, dann schreibt Paulus auch weiter in seinem Wort, aus dieser Gnade heraus gebären wir gute Werke oder tun gute Dinge. So aus dem Sein heraus tun wir etwas. Es ist nicht das Tun, nicht durch das Tun komme ich zu einem Sein in Christus, sondern nein, in Christus erstmal. Das Kreuz, das umarme ich. Aus diesem Sein heraus dann das Tun. Und ich möchte auf einen ganz spezifischen Punkt heute hinkommen. Ich glaube, oft ändert sich nichts, weil wir nicht auf Gott reagieren. Und ich möchte das kurz anhand von Jesus und den Ereignissen, die er hatte mit einzelnen Menschen, euch kurz darstellen, was ich damit meine. Es gibt zum Beispiel die blutflüssige Frau im Markus-Evangelium Kapitel 5. Es war eine Frau, die war seit 12 Jahren krank. Und Jesus ging vorbei, drängte sich durch die Menge. Und sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Ihre Aktion ist, sie drängt sich durch die Menge, berührt das Gewand. Jesus spürt das, sagt noch so, jemand hat mich berührt. Und die Jünger so, schau dich um, geht ja zu wie am Stachus. Und das Ergebnis ist, sofort wird sie geheilt. Und Jesu Reaktion dann, er sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Und hier ist die Heilung direkt mit einer Handlung verbunden, dem bewussten Berühren mit dem Glauben, dass der Rabbi Jesus heilt. Eine andere Situation. Der blinde Bartimäus im Markus Evangelium 10, einer meiner Lieblingsstellen in der Bibel. Er ist dort, Jesus geht vorbei und er ruft laut, Jesus, Jesus. Und dann sagen die Leute sogar, schweig. Und dann finde ich so cool, es heißt dann, aber Bartimäus rief umso lauter. Und das griechische Wort ist hier kratzo. Und kratzo bedeutet krächzen oder plärren wie ein Rabe. Ah, Jesus! Entschuldigung ans Mischpult. Was ist das Ergebnis? Jesus heilt ihn. Seine aktive Entscheidung zu rufen und sich der Menge zu widersetzen, spielt eine wichtige Rolle. Die Heilung des Gelähmten. Wisst ihr, Jesus ist so da und manchmal nehmen wir es nicht. Boah, das tut mir dann manchmal so weh. Markus Evangelium Kapitel 2. Jesus spricht in einem Haus. Draußen 4 Freunde mit einem Gelähmten, sie kommen nicht mehr rein. Die gehen aufs Dach vom Haus. Es waren so Flachdächer mit Strohmatten und Lehm. Brechen das Dach auf und lassen ihn runter. Eine Unverfrorenheit. Wie würden wir reagieren, wenn jetzt hier die Platten runterfallen? Hausmeister, Polizei, Feuerwehr. Wahrscheinlich würden wir erstmal rausrennen, weil wir Angst haben, es bricht alles zusammen. Nachdem sich die Wolke gelegt hat, heilt Jesus die Person. In vielen biblischen Geschichten geschieht Heilung nicht passiv, sondern immer im Zusammenhang mit einer konkreten Handlung. Ein Berühren, ein Rufen, ein Gehen, ein Bitten. Und sie sind Ausdruck von Glauben, das ist mir ganz wichtig. Es gibt keine Formel, es gibt keine Technik. Es ist ein Vertrauen in Jesus, was zu einer leidenschaftlichen Handlung führt. Es gibt andere Stellen, da fordert Jesus sogar auf. In Markus 2 auch gibt es auch die Stelle von dem Gelähmten. Und er sagt zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh. Ich weiß nicht, wie du als Gelähmter reagieren würdest, aber er hatte Vertrauen in Jesus. Er glaubte seinen Worten. Was passiert? Er steht auf einmal kann er gehen und er ist geheilt. Die Heilung zeigt sich im Tun der Anweisung. Da gibt es noch so ein paar, es gibt auch die 10 Aussätzigen in Lukas 17. Er sagt zu ihnen, geht zu den Priestern und zeigt euch ihnen. Das ist seine Antwort. Jetzt haben sie endlich den Jesus gefunden, von dem so viele Zeichen und Wunder geschehen, und dann schickt er sie weg zu den Priestern. Und was machen sie? Sie gehen los und während sie gehen, werden sie unterwegs rein, kommen zu den Priestern und bekunden ihre Heilung. Oder der Blinde im Johannesevangelium 9, geh und wasch dich im Teich Siloa. Er geht zum Teich, er wäscht sich, er wird sehend. Und es gibt viele solcher Geschichten und es ist immer ein wiederkehrendes Muster. Jesus gibt eine scheinbar einfache, aber herausfordernde Anweisung. Die Menschen handeln im Vertrauen, oftmals gar keine sichtbare Veränderung und die Heilung geschieht im oder nach dem Handeln. Und es sind keine magischen Handlungen, es geht um Vertrauen, das sich in dem konkreten Tun ausdrückt. Und es ist jetzt nur ein Beispiel, woran man das sieht. Ich habe selber auch im persönlichen Leben so viele andere Beispiele erlebt, wo Gott uns zum Beispiel herausgefordert hat, eine Person zu segnen. Und wir das eigentlich nicht hatten, wir tun's. Ein paar Tage später werden wir gesegnet mit dem Zehnfachen. Prinzip Saat und Ernte. Und verschiedenste Dinge. Ich habe zu Jahresbeginn mal gesagt, du wirst 2026 nur meistern, wenn du dein Christsein proaktiv in der Kraft des Heiligen Geistes angehst. Und ich bin immer noch vollkommen überzeugt davon. Und wenn ich die letzten Gottesdienste ansehe, dann haben wir immer wieder ein Wirken Gottes erlebt. Gott war im Raum, es gab ein Reden Gottes. Und dann ist immer auch danach eine Tat geschehen. David hat uns herausgefordert, hat gesagt, hey, wenn da Beton ist, komm nach vorne. Wir sind nach vorne gekommen und Gott hat es weggenommen. Oder wo ich erzählt habe von meinem Zeugnis, wo ich Gott für gewöhnlich genommen habe, was eigentlich der Grund war, warum ich meine Schuhe ausgezogen habe und an mich auch präsentiert habe. Und ihr habt das dann auch gemacht. Und man sieht es auch immer wieder einfach in Diensten, wo Gott wirkt, auch im fünffältigen Dienst, wo Glauben geboren wird und dann daraus Gehorsam geschieht und ein Handeln. Meine Frage ist jetzt, wie verändert sich was? Wenn du an die letzten Sonntage denkst, was war deine Reaktion auf die Predigten? Vielleicht auch jetzt, wenn ich so drüber rede, wie ist es dir gegangen? Fandst du manches vielleicht, nicht für mich oder ist jetzt komisch oder ich bin nicht so der Typ? Oder wo Gott das letzte Mal zu dir gesprochen hat, wie war da deine Reaktion? Wo reagierst du proaktiv und aktiv auf Gottes Wort und sein Reden? Wie hast du auf Davids Botschaft reagiert oder auf Kerstins Botschaft? Vielleicht sagst du auch, ich bin nicht so intensiv, ich bin eher so der ruhigere Christ. Michael hat uns letzte Woche gesagt, es braucht intensive Reaktionen auf ein babylonisches Umfeld. Ich für mich persönlich habe letzten Sonntag nochmal entschlossen, ich will wie Daniel sein, ich will wie Daniel denken, ich will wie Daniel handeln. Ich will nicht untergehen, ich will schon gar nicht meine Erlösung oder das ewige Leben verlieren. Ich will alles tun, um noch entschiedener und näher Jesus nachzufolgen. Vielleicht sagst du, ja, ich bin so nicht oder ich mag so gar nicht sein oder ja, warum sind wir manchmal nicht? Manchmal sagen wir so, ja, bin halt so geprägt oder das ist meine Veranlagung. Das mag sein. Ich hatte auch viele Prägungen und Veranlagungen. Der Heilige Geist und meine liebe Frau haben mir geholfen, diese zu erneuern. Hauptsächlich der Heilige Geist. Aber ich frage mich manchmal, okay, ich glaube, es ist nicht nur Prägung oder Veranlagung. Ich glaube, es ist manchmal auch Menschenfurcht. Was denken jetzt die Leute? Manchmal ist es Eitelkeit oder sogar Stolz. Ich brauche das nicht, bei mir läuft es doch. Und manchmal ist es tatsächlich auch Apathie, dass wir Dinge nicht an uns ranlassen. Und es gibt zwei dahinterliegende Fragen bei diesem, wie verändert sich etwas? Die eine Frage ist, wo vertraust du Gott und wo nicht? Zum Beispiel die Schuhe auszuziehen und dich ganz hinzugeben. Das ist ja schon ein Vertrauensbeweis gegenüber Gott, der dann auch was kostet. Und habe ich das Vertrauen Gott gegenüber wirklich? ein Beispiel ist, und das soll jetzt hier nicht den ganzen Gottesdienst nur über Geld geben, aber es war so eine Sache, die mir gekommen ist. Und ein Prediger hat mal gesagt, am Geldbeutel siehst du die Reife eines Christen. Und an der Nächstenliebe siehst du die Reife eines Christen. An der Hingabe siehst du die Reife eines Christen. Und es stimmt eigentlich, weil der große Punkt ist, bin ich mein Versorger oder ist Gottes? Bin ich mein Versorger, werde ich sparsam sehen? Ist Gott mein Versorger, kann ich großzügig sehen? Weil es kommt ja immer wieder was nach. Wer Gott vertraut, lernt loszulassen. Und das ist auch, wo wir in eine Reife reinkommen, wo wir nicht nur das Wunder erleben, dass Jesus dein Erlöser ist, am Kreuz für dich gestorben, sondern auch dein König und Herr, dem du dich gerne unterordnest. Und es ist auch, was Jesus für uns, für mich ist. Und was braucht es da? Ein Zulassen von Gott, eine Nähe, ein Reinlassen von Jesus in das Thema. Die zweite dahinterliegende Frage, warum vertraust du Gott vielleicht noch nicht ganz? Warum lassen wir manchmal nicht 100% los? Was hält uns zurück? Warum wollen wir vielleicht die Kontrolle behalten? Und weißt du, Jesus liebt dich so, so sehr. Jesus liebt dich so, so sehr. Und er hat nur Gutes für dich vorbereitet. Ja, wir leben in einer gefallenen Welt und es kommen Dinge, die wir uns nicht wünschen. Aber mit Jesus gehen wir da durch. Er hat nur Gutes für dich vorbereitet. David im Psalm 23, grüne Weiden, frisches Wasser, einen Tisch gedeckt im Angesicht deiner Feinde. Michael Winkler hat das letzte Woche so schön beschrieben. Und dann dieser eine Vers, und ob ich schon wanderte im Tal des Todes Schattens. Es geht durch Täler, aber fürchte ich mich nicht, du bist bei mir. Er kennt dich, er hat dich beim Namen gerufen, du bist sein. Er hat schon hier auf Erden ein Stück Himmel für dich und mich vorbereitet. Er sehnt sich danach, mit dir zu partnern, wie mit Mose, einen Bund zu schließen, in dem beide Parteien sagen, ja, ich stehe 100% zu dir. Jesus selbst hat gesagt, größere Liebe hat niemand als derjenige, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Er hat seinen Bund zu 100% bewiesen, hier an diesem Holz. Nun sind wir an der Reihe, Jesus das Steuer zu überlassen. Und abschließend möchte ich dich fragen, wo sitzt Jesus in deinem Lebensauto? Am Steuer? Sitzt er am Steuer und fährt? Oder sitzt er am Beifahrersitz und schaut dir zu, wie du alles lenkst? Ist er so ein nörgelnder Beifahrer, der schon, kennst du es, wenn der Beifahrer vor dir bremst? Achtung, da ist eine Ampel. Ja, ich sehe es, ich fahre. Aber manchmal sind so Hinweise auch gut. Absolut. Hat schon mein Leben gerettet, meine Beifahrerin. Darf dir der Beifahrer sagen, wo es lang geht? Oder sitzt der hinten drin? Der darf nur beobachten. Jetzt sagst du, ja, das ist die Könige und Präsidenten, die sitzen immer hinten drin. Auch eine Haltung. Ich habe mal überlegt, wer bei mir hinten im Auto drin sitzt. Da saßen meine Kinder, da hockt der Hund und da hockt die Schwiegermutter. Sitzt ja nur hinten drin und darf nur beobachten. Jetzt pass auf. Oder ist er vielleicht sogar im Kofferraum versteckt, damit niemand sieht, dass Jesus in deinem Lebensauto sitzt? Wer ist im Kofferraum? Eine Stimme aus dem Off, die Schwiegermutter. Natürlich nicht. Also ich kenne, die einzigen Personen, die im Kofferraum sind, sind eigentlich immer so irgendwelche geknebelte Gangster oder Verbrecher. Wo sitzt Jesus in deinem Lebensauto? Ich möchte die Joanna nach vorne bitten und wir wollen abschließend einfach noch mal einen Chorus singen. Was immer das heute Morgen mit dir gemacht hat, was immer du für ein Bedürfnis hast, wenn du einfach sitzen möchtest, tu das, wenn du aufstehen möchtest, Hände heben, wenn du das Bedürfnis hast, du musst dich hinknien, wenn du das Bedürfnis hast, nach vorne zu kommen, dich hinzuknien oder du kannst gerne bis vor zum Kreuz kommen, dich hier hinknien, du kannst deine Schuhe ausziehen und hinbringen. Was immer du tun musst heute Morgen, um Jesus zu sagen, wo er in deinem Lebensauto sitzt, dann mach das gerne.
Ich möchte noch kurz, bevor wir in das Lied reingehen, möchte ich nur ganz kurz noch was sagen, was mir ganz prägnant einfach gekommen ist zu dem Punkt, den der Papa vorhin gesagt hat, mit Veränderung. Wenn wir es ganz simpel kurz runterbrechen, dann ist es ja eigentlich, wenn wir uns Jesus hingeben, dann sind wir neu geboren. Es heißt nicht umsonst, dass wir neu geboren sind. Steht nämlich im 2. Korinther 5, 17, darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und es sagt auch nochmal im Hesekiel 36, 26, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich fand, es war einfach nochmal gut zusammengefasst, wenn du vielleicht an einem Punkt stehst, wo du überfordert bist mit Veränderung oder wo du denkst, es ist nicht möglich. Dann hol dir Hilfe, weil es ist möglich. Wenn wir nicht glauben daran, dass Veränderung möglich ist, dann glauben wir eigentlich auch nicht daran, dass Jesus jemals ans Kreuz gegangen ist. Weil das ist die ganze Botschaft. Jesus ist ans Kreuz gegangen und hat dich reingewaschen. Das ist die Botschaft. Er ist dein Retter, er ist dein Erlöser. So Veränderung ist möglich durch ihn, weil wir neu geschaffen worden sind.
Was ich hab zu deinen Füßen, alles was ich hab ist dein, alles was ich hab zu deinen Füßen, alles was ich hab ist dein. Alles, was ich hab, zu deinen Füßen. Alles, was ich hab, ist dein. Alles, was ich hab, zu deinen Füßen. Alles, was ich hab, ist dein. Jesus, oh, ich lieb dich, ich lieb dich, ich lieb dich. Da ist niemand, der dir gleicht. Jesus, oh, ich lieb dich, ich lieb dich, ich lieb dich. Da ist niemand, der dir gleich. Alles, was ich hab, zu deinen Füßen. Alles, alles, was ich hab, ist dein. Alles, was ich hab, zu deinen Füßen. Oh, alles, was ich hab, ist dein. Jesus, oh, ich lieb dich, ich lieb dich, ich lieb dich. Da ist niemand, der dir gleich. Jesus, oh, ich lieb dich, ich lieb dich, ich lieb dich. Da ist niemand, der dir gleich. Da ist niemand.
No longer a slave.
Du bist nicht mehr länger Sklave.
You have been set free.
Du wurdest frei gemacht.
And I have given you an inheritance.
Und ich habe dir ein Erbe gegeben.
I want you to take it today.
Und ich möchte, dass du es heute ergreifst.
I want you to put on the robe of righteousness.
Ich möchte, dass du den Mantel der Gerechtigkeit anlegst.
I want you to put on the crown of sonship and daughtership.
Ich möchte, dass du die Krone von Sohnschaft und Tochterschaft aufsetzt.
I want you to put the belt of truth around your waist.
Ich möchte, dass du den Gürtel der Wahrheit um deine Lenden legst.
And take off the spirit of lies.
Und dass du den Geist der Lüge ablegst.
I want you to take the sword.
Ich möchte, dass du das Schwert,
the sword that pierces between the soul and the spirit realm,
das Schwert, das unterscheidet zwischen dem geistlichen Raum und dem weltlichen Raum, dass du das nimmst.
You are worthy.
Du bist würdig.
You are righteous.
Du bist gerecht.
You are called.
Du bist berufen.
You are my beloved.
Du bist mein Geliebter, meine Geliebte.
And I want you to walk.
Und ich möchte, dass du läufst.
In the heavenly realms,
dass du wandelst in den himmlischen Regionen,
here on earth,
hier auf Erden.
As it is in heaven,
so wie es im Himmel ist,
so it shall be here on earth.
So soll es auf Erden sein.
And I want you to walk victoriously.
Und ich möchte, dass du siegreich wandelst.
And that you know,
und dass du weißt,
I will never forsake.
Ich werde dich niemals verlassen.
I will never leave you alone.
Ich werde dich niemals alleine lassen.
And I want you to take now the shield.
Und jetzt möchte ich, dass du den Schild des Glaubens nimmst.
And that is full of faith.
Das ist voller Glauben.
Filled with destiny that I have called you to be before you were born.
Das ist erfüllt mit guten Plänen, die ich für dich habe, seitdem du geboren bist oder schon davor.
I want you to walk in faith.
Ich möchte, dass du in Glauben wandelst.
And not what you see and hear.
Nicht durch das, was du siehst oder hörst.
I am anointing your ears and your eyes and your heart this morning.
Ich salbe heute deine Augen, deine Ohren und dein Herz.
So that you can see what I see.
Damit du siehst, was ich sehe.
That you hear what I am hearing and talking to you about.
Damit du hörst, was ich höre und was ich sage.
And that your heart responds to me.
Damit dein Herz auf meines antwortet.
Take your inheritance.
Nimm dein Erbe.
It belongs to you.
Es gehört zu dir. Ich möchte dahingehend nochmal einen Eindruck teilen, der Hand in Hand damit geht, weil mich heute schon vor dem Gottesdienst Erster Korinther bewegt hat. Und es gibt in 1. Korinther 2 diese eine Stelle, wo Paulus darüber sagt, dass so die Menschen vor Jesus, die haben diese Herrscher der Weltzeit damals, die haben nicht Gottes Weisheit erkannt. Und es heißt dann aber in 1. Korinther 2, 9 bis 10, wie es geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und dann kommt's, uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und ich fand es gerade so passend, dass die Kerstin diesen Eindruck hatte, Gott hat uns diesen Geist gegeben, er hat uns gesalbt, damit wir hören und sehen, was er tut, damit wir wie Jesus auf dieser Erde wandeln können und in Einheit mit dem Himmel unterwegs sind. Und ich glaube wirklich, dass wir können hier reagieren nach dem, wie die Leiter uns aufrufen und uns helfen zu interagieren mit dem Himmel, zu helfen uns zu interagieren mit Jesus. Und wenn du deine Schuhe hier abgelegt hast, weil es dir jemand sagt, dann ist das genial. Aber wir sind zu so viel mehr berufen. Wir sind dazu berufen, auf das zu reagieren, was der Heilige Geist uns offenbart. Und ich will dich echt die Woche einladen, genau das zu trainieren, immer wieder zu sagen, Heiliger Geist, wie soll ich jetzt reagieren? Heiliger Geist, wie starte ich den Morgen? Hey Jesus, was möchtest du heute tun? Lesen wir jetzt gerade erstmal Bibel? Tanze ich gerade erstmal wie David? Schrei ich und jubel ich gerade erstmal? Gehen wir in eine Dankbarkeit erstmal hinein? So, es ist keine Formel. Die religiösen Herrscher der Welt haben verpasst, mit Jesus zu interagieren, weil sie haben nicht den Heiligen Geist gehabt. Aber wir haben den. Und deswegen ergreif dieses Erbe und sei mit dem Heiligen Geist die Woche unterwegs, weil ich glaube, da steckt so viel Freude, die Gott dir einfach auch zeigen möchte, wo der Heilige Geist dich vielleicht auch einfach erinnert im Moment und sagt, hey, gerade freu dich einfach an meinem Lächeln. Hey, gerade will ich dir einfach nur noch mal zeigen, wie sehr ich dich liebe und wie sehr meine Liebe verändert. Hey, gerade zeige ich dir eine Person beim Einkauf, sprich sie an. Du weißt noch nicht, was du sagen sollst, aber es ist einfach ein Schritt des Glaubens und Vertrauens. Sag einfach mal Hallo. Da ist Veränderung möglich. Er möchte durch uns wirken.
Amen. Was für ein Gottesdienst. Danke, dass ihr Ja zum Heiligen Geist gesagt habt. Danke, dass ihr Antwort gegeben habt auf Gott, dass ihr ihn sucht. Und ich bete jetzt, dass ihr eine gesegnete Woche erleben, wo Gott wirklich zu dir persönlich Dinge zeigt und offenbart. Dass ihr mit dem Frieden geht, dass es euer Begleiter ist und dass das Wort Gottes eure Schild und Schwert ist. Da gibt es ganz leckere Sachen da hinten. So sei gesegnet, genieß das Catering und sei behütet. Amen.